Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hier ist erstmal wieder Schicht im Schacht. Berlin, auch Frankfurt am Main, bekommt die Sperrstunde ab 23 Uhr. Müssen wir alle nach Hause. Unser Thema heute, Bars, wie sich unser Nachtleben jetzt verändert. Ihr hört zwei Menschen in einer unterschiedlichen Lage dazu. Eine Barbesitzerin, die total verzweifelt ist und echt alles gibt, um ihre Bar zu halten. Und ein Kneipenbesitzer, der das lockerer sieht und meint, es wird sich viel zu viel beschwert. Er hat einfach noch einen Laden eröffnet. Ein Politikwissenschaftler hört ihr auch, der hat zu einer Sperrstunde in Bayern geforscht und erzählt uns, was er beobachten konnte. Und das war recht unerwartet. Und eine Gastrobloggerin ist heute auch noch mit dabei. Um ihren Job muss sie nicht zittern. Sie wurde gerade erst von Einladungen überschwemmt. Eins kann man jetzt schon mal festhalten. Die Leidtragenden der Sperrstunde sind gerade vor allem Menschen, die in der Gastro arbeiten. Auch die, die sich echt bemüht haben, pandemiekonform Service anzubieten. Und zu ihnen gehört Anastasia. Sie betreibt mit ihrem Mann Philipp die Cocktailbar Fabelei in Berlin-Schöneberg und ist am Limit. Hallo Anastasia.
Hallo.
Wie habt ihr auf die neuen Regeln seit Corona reagiert?
Also tatsächlich haben wir sie sofort umgesetzt. Das heißt, also wir haben erstmal geschaut, was sind das für Regeln. Die haben sich ja auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Und ja, dann haben wir zum Beispiel die Plätze reduziert von ehemals 45 auf jetzt knapp 20. Mit 1,50 Meter Abstand dazwischen natürlich alle Hygienemaßnahmen getroffen, das heißt Desinfektionsmittel bereitgestellt. Wir reinigen die Bar auch unermüdlich zwischen den Gästen. Die Toiletten, die Plätze, die Karten, Speisekarten in Folie laminiert, damit man sie auch entsprechend desinfizieren kann. Und ja,
hört sich aber auch noch einen ganz schönen Akt an, ey.
Auf jeden Fall, ja. Das ist schon sehr viel Arbeit, die dazu gekommen ist zum normalen Business.
Und was ist ja deine Beobachtung? Nehmen das alle so ernst wie ihr? Sind alle so bemüht?
Also tatsächlich bisher leider nicht. Also mittlerweile vielleicht ein bisschen besser. Natürlich vor allem, wo jetzt nochmal neue Beschränkungen dazugekommen. Aber in der Vergangenheit und auch in den letzten paar Wochen ist mir aufgefallen, dass das nicht ganz so ernst genommen wird. Also da geht es natürlich einmal um die 1,50 Meter Abstandregel, die überhaupt nicht eingehalten wird. Teilweise aber geht es auch so weit, dass das Personal zum Beispiel gar keine Maske trägt, wenn man bedient wird. Man muss sich teilweise nicht auf Listen eintragen, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Also das ist alles so ein bisschen ja, Larifari gehandhabt.
Und was macht das mit dir, wenn jetzt nochmal on top was rauskommt? Kannst du die Sinnhaftigkeit der Regel noch nachvollziehen?
Also tatsächlich muss ich erstmal sagen, dass ich das auch so ein bisschen erwartet habe, dass da jetzt eine weitere Welle kommt von Beschränkungen aufgrund der Tatsache eben, dass sich ganz viele Leute nicht daran gehalten haben. Aber es geht in dem Sinne ja auch nicht nur um die Gastronomen, sondern auch um die ganz normalen Menschen und Gäste, die sich daran nicht halten oder gehalten haben. Und jetzt vor allem, wenn das Wetter schlechter wird und sich alles nach drinnen verlagert, ja, also damit habe ich schon gerechnet, dass etwas passieren wird. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht nicht zu so einem weiteren Lockdown kommt. Also denn auch im Grunde diese Art von Beschränkung ab 23 bis 6 Uhr morgens ist ja eine Art kleiner Lockdown, wenn man es so sagen möchte.
Und hast du jetzt den Eindruck, ich meine, ihr habt ja einen großen Außenbereich, dass eure Leute da wirklich dann auch nach drinnen ziehen werden? Oder was bedeutet das für euch, dass ab 23 Uhr dann wirklich die Tür zu sein muss?
Also wir haben in den letzten Tagen festgestellt, je kälter es wird und je schneller es dunkel wird, desto eher ziehen die Leute natürlich um ins Innenleben. Das bedeutet für uns natürlich erstmal, dass wir da erst recht beschränkt sind, was die Platzanzahl angeht. Auf der anderen Seite, wenn es um 23 Uhr Schluss ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass die zweite Welle an Gästen, die normalerweise so etwa um diese Zeituhr kommt, auch ausbleibt. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Können wir das Geschäft zum Beispiel nach vorne verlagern, was aber für eine Cocktailbar vielleicht etwas absurd erscheint?
Du meinst, dass sie früher öffnet? Oder?
Oder müssen wir unser Konzept sogar vielleicht ein bisschen verändern, zumindest für die Zeit, in der jetzt diese Beschränkungen weiter gelten.
Also Daydrinking dann?
Tatsächlich Daydrinking oder wir erweitern das vielleicht ein bisschen auf das Café-Aperitivo-Konzept, was noch ein bisschen weiter nach vorne verlagert wird. Also das sind alles diese offenen Fragen, die sich jetzt in den nächsten Tagen klären müssen.
Eure Bar gibt es ja noch überhaupt nicht lange. Also Ende 2018 habt ihr aufgemacht. Und dafür habt ihr auch einen Kredit aufgenommen. Ihr habt eine Tochter. Hast du Angst, was jetzt eure Zukunft angeht?
Ja, die Angst schwingt tatsächlich immer mit, vor allem jetzt, also wo es dann immer kälter wird. Und ja, ich habe tatsächlich eher Angst, dass das ganze Thema noch weiter sich ausartet und noch mehr Beschränkungen demnächst sich auftun. Ja, also da hänge ich natürlich tatsächlich mit meinem ganzen Leben dran, also finanziell und natürlich auch so im Day-to-Day-Life bin ich da irgendwie immer mit konfrontiert. Und das ist natürlich auch ein psychischer Druck, der sich da aufbaut.
Was würdest du dir jetzt wünschen?
Am meisten würde ich mir wünschen natürlich, dass irgendwie die Fallzahlen sinken und die Beschränkungen weitestgehend gelockert werden können. Aber das hängt auch von den Berlinern und auch von der ganzen Bevölkerung im Grunde ab. Also man muss jetzt tatsächlich irgendwie versuchen, da zusammen durchzuziehen. Das bedeutet, dass wir müssen uns einen Teil zumindest eine Zeit lang daran halten. Und ja, dann hoffe ich, dass es wieder bergauf geht und wir alle so ein entspanntes Leben führen können, wie wir es vielleicht vor Corona noch kennen.
Ja, Leute, wir hängen da halt echt alle zusammen drin. Das war Anastasia von der Cocktailbar Fabelei. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
Gastronomie und Corona. Es ist zum Heulen. Eigentlich möchte man ja aufwachen und sagen, ach, jetzt ist die Welt wieder heile. Oder man schläft gar nicht erst, sondern macht es wie Tomasz, der Mitinhaber des Weinvereins, gibt es zweimal in Berlin. Er sagt, jammern bringt ja nichts und er hat einfach noch eine Kneipe aufgemacht. Wir haben mit ihm dazu gesprochen. Tomasz, alle machen zu. Du machst auf.
Also man kann ja die Welt irgendwie sehen, wie man möchte, aber man muss halt eine Entscheidung fassen. Und meine Entscheidung ist halt, ich beklage eher nicht, sondern ich beteilige mich so am Wiederaufbau. Und das war sozusagen auch mein Motto für den mittlerweile dritten Laden, den ich mache. Und ich sehe natürlich alle Schwierigkeiten. Wir müssen auch gar nicht drum herumreden. Die Lage ist scheiße, das weiß jeder. Aber ich habe genug vom Klagen. Es reicht.
Und du bist ja eigentlich Kulturwissenschaftler, hast jetzt schon den dritten Laden aber offen. Was bedeutet denn so der Weinverein für dich? Also was wolltest du mit diesem Ort schaffen?
Ja, das ist eine... Wenn man einem Kulturwissenschaftler eine Frage stellt, muss man mit längeren Antworten...
Uiuiui, halte dich kurz.
Ja, ich halte mich kurz. Also... Ich kam nach Berlin und war im Grunde schockiert über die hiesige Weinszene. Die hiesige Weinszene war eher clubartig, sag ich mal, also exklusiv. Immer eine Schicht Menschen, immer wohlhabend, glücklich und so. Und ich kannte das aus der Heimat, ich komme aus Worms, kannte ich das anders. Da waren Weinstuben eher ja, Orte der Begegnung, wo der etablierte Rechtsanwalt neben dem alkoholkranken Nachbarn sitzt. Und die haben ein gutes Glas Wein getrunken und gute Gespräche geführt. Das kannte ich nicht und das wollte ich in Berlin etablieren. Was auch heißt, dass man Preise anbietet, wie sie unüblich sind für gute Produkte. Und das ist ja im Grunde, also der Weinverein ist im Grunde das Gegenteil eines Weinclubs, einer Weinbar und will eigentlich den ganzen Kiez inkludieren. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen.
Kiez inkludieren ist ja eine schöne Sache, gerade ein bisschen schwierig. Was macht ihr mit den Corona-Regelungen? Wie handhabt ihr das?
Sehr streng. Das ist natürlich eine Sache, die äußerst ja, schwierig umzusetzen ist. Wir haben einen Wegfall von Plätzen von knapp 70%. In etwa entspricht das auch dem Umsatzeinsturz, sag ich mal. Aber man muss, ja, ich sag mal, der Beruf des Wirtes ist ein ziemlich unterschätzter. Also man ist ja, man denkt immer, wer nichts wird, wird, wird. Aber man darf nicht vergessen, man ist auch in der Unternehmensleitung und man muss halt Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und man darf das halt auch nicht kurz gefasst sehen. Also man muss einfach gucken, wie man da gut rauskommt. Und wir haben uns was überlegt. Und das wird umgesetzt. Und ja, das andere ist eine Wette. Entweder es klappt oder es klappt nicht.
Und wie erlebst du deine Gäste? Desinfizieren sich die Hände? Weißt du, tragen die sich in die Listen ein?
Ja, also da sind wir wirklich sehr stark hinterher. Wir haben da eigentlich keinen... Also die Gäste sind wirklich, wir haben gerade gute Gäste und wir müssen auch die Spreu vom Weizen trennen gerade. Also wir brauchen nur Gäste gerade, die wirklich mit uns ziehen, weil wir haben so ein hohen Mehraufwand durch Corona. Also allein die Desinfektion, allein die Kontaktaufnahme, allein die das darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden. Wenn einer betrunken auf Toilette geht, hat er die Maske an. Also es ist, wir müssen erklären, warum wir kein Leitungswasser mehr anbieten. Wir müssen wirklich ganz viele Prozesse neu gliedern, verdienen dabei 80% weniger. Also es ist eine wirklich beschissene Situation. Aber unsere Gäste ziehen mit und die wissen das auch zu schätzen, dass halt was auf ist. Also die haben das ja auch anders erlebt über mehrere Wochen und können uns eigentlich über Kooperative glücklich schätzen. Ja.
Ja, und trotz aller Strapazen hast du jetzt noch gerade einen neuen Laden eröffnet.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich freue mich auch sehr drauf und ja, ich bin natürlich gespannt, wie es wird, wie es anlaufen wird. Wir wissen ja alle nicht, was nächste Woche ist. Das macht es ein bisschen spannend für alle, sag ich mal.
Mit der Sperrstunde meinst du?
Ja, mit der Sperrstunde. Man weiß nicht, wird Alkohol generell verboten, also auszuschenken, wird, also es gibt ja viele Modelle, über die man denken kann, so. Und ich glaube, dass das halt wirklich das Unheimlichste an der Sache ist, dass man wirklich keinen Planungsrahmen hat. Und man muss hoffen, dass die Karten gut gemischt werden. Und der Rest liegt nicht in der Hand der Handelnden halt. Ne?
Ja, ich glaube, wir drücken uns alle gerade die Daumen. Tomasch, danke, dass du mit mir gesprochen hast, ja?
Gerne, ja.
Tschüss. Also,
alles Gute. Tschüss.
Dir auch. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Da konnte man bei einem Bar- oder einem Restaurantbesuch in Berlin fast das Gefühl haben, es ist alles wie immer. Leute gut drauf oder ein bisschen grummelig, Pizza und Drinks lecker, Sonne lacht, Terrasse gut gefüllt. Und dann erst auf dem Weg zur Toilette, Maske auf, vorbei an den wenigen Tischen, die da noch stehen. Und da ist es wieder, das Corona-Gefühl. Jetzt ist aber Schluss mit Sommer und die Draußentische werden auch langsam wieder reingeräumt. Was heißt das für die Gäste? Fragen wir eine, die leidenschaftlich gerne und viel essen geht, die Gastrobloggerin Marianne Renella. Hi Marianne.
Hallo.
Wie oft gehst du so durchschnittlich in der Woche essen?
Tatsächlich habe ich da immer so Schübe. Dann gehe ich zum Teil echt viermal die Woche irgendwie ins Restaurant und dann wieder zwei Wochen nicht. Aber so im Schnitt würde ich schon sagen zweimal pro Woche, ja.
Und was bedeutet das für dich, ein Restauranterlebnis mit Freunden zu haben?
Wenn ich an einen Restaurantbesuch mit Freunden denke, denke ich irgendwie an ein ausgelassenes, langes Dasitzen, irgendwie entspannen, so ein bisschen wie so weggehen, aber nicht ganz so lang, nicht ganz so exzessiv, ein bisschen gesitteter, aber gleichzeitig ja in einer lockeren, relaxten Atmosphäre.
Wie gehst du denn damit um? Weil die Infektionszahlen steigen ja jetzt in Berlin und die Draußensaison ist auch vorbei. Wirst du weiterhin Restaurants besuchen?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man auch zum Teil so ein bisschen, wenn man ja jetzt jahrelang von der wunderschönen Gastronomie-Szene profitiert hat, sage ich mal, und die immer genossen hat, dass man jetzt nicht die hängen lässt. Und ich weiß, dass das Restaurants leben vom Tagesgeschäft und sind eigentlich auf jeden Gast angewiesen. Das heißt, solange es noch geht und im Rahmen der Möglichkeiten, werde ich auf jeden Fall weiterhin essen gehen.
Und was bedeutet das beruflich für dich? Also wirst du gerade überhaupt noch von Restaurants eingeladen? Haben die Bock, sich zu präsentieren?
Jetzt war es im August und September geballt wieder sehr viel. Aber also ich denke, der Oktober und der November werden ähnlich werden wie der März und der April, nämlich dass alles Mögliche abgesagt wird. Viele kommen dann mit so Takeaway-Optionen um die Ecke und wollen, dass man da vielleicht mal das austestet und dafür wirbt. Und es ist jetzt wieder eine Phase, denke ich, die beginnt. Und
was würdest du denn da Restaurants raten, dass sie lieber, ich sag mal, einen Desinfektionsspender mehr aufstellen und man dann das Gefühl hat, okay, wir sind wirklich hier sicher und der Abstand ist vielleicht extra breit? Oder denkst du, naja, lieber ein bisschen weniger machen, dann hat man eher diesen Vibe noch, alles ist normal und es ist unbeschwerter?
Ja, es ist ein riesiger Zwiespalt. Also meine Vernunft sagt mir natürlich absolut irgendwie die Anzahl an Tischen halbieren und auf Nummer sicher gehen. Und meine unvernünftige Seite ist so, ach, lass uns doch innerhalb des Restaurants so tun, als wäre nichts. Was natürlich eine super dumme Idee ist. Und ich würde allen Restaurants raten, da wirklich streng zu sein, die Maßnahmen zu beherzigen, weil ich glaube, das spricht sich auch rum.
In Berlin wurde ja jetzt die Sperrstunde eingeführt oder es soll jetzt kommen. Das heißt, Bars und Restaurants müssen ab 23 Uhr schließen. Was hältst du denn davon?
Also für Restaurants denke ich, ja, kann man mit leben. In Deutschland isst man ja nicht so spät, aber Bars, also Katastrophe. Das Barleben beginnt halt ab 23 Uhr und ich weiß nicht, wie lange das jetzt gut geht. Also ich bin halt überhaupt keine irgendwie Ärztin oder Naturwissenschaftlerin, als dass ich da jetzt die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen in Frage stellen könnte. Aber erstmal hätte es mir eher eingeleuchtet, quasi in Bars auch strengere Maßnahmen durchzusetzen beziehungsweise darauf zu achten und sie nachts offen zu lassen, als 23 Uhr irgendwie als Zeit zu nehmen, wo alle gehen müssen und sich davor möglicherweise dort hümmeln. Also, ja.
Das sagt Gastrobloggerin Marianne Renella. Marianne, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke euch.
Ciao.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Berlin.
Party, Metropole, 24-7, Club, Tag und gute Nacht. Hier machen wirklich erst Läden auf, wenn andere wieder schließen. Das ist dann in den Morgenstunden. Aber jetzt, upsala, das war natürlich ein ganz anderes Berlin. Früher mal, vor Corona, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Jetzt Sperrstunde in Berlin. Auf Punkt 23 Uhr müssen dann alle Restaurants und Bars schließen. Und auch an der Tanke, da ist um diese Zeit dann kein Alkohol mehr zu bekommen. Die Idee dahinter ist natürlich völlig einleuchtend. Wenn sich im Rausch der Nacht die Menschen nicht mehr so nahe kommen, steigen womöglich auch die Infektionszahlen nicht mehr so rasant. Sperrstunden waren ja schon häufig Mitte der Wahl gegen die unangenehmen Folgen des Alkohols, in Bayern zum Beispiel. Und was das gebracht hat, hat sich der Politikwissenschaftler Lukas Hundorf mal genauer angeguckt. Hallo, Lukas.
Hallo.
Du bist ja 2010 zum Studieren nach Bamberg gezogen und hattest da wahrscheinlich eher Bock auf so Party machen und ein bisschen saufen.
Ja, genau. Also als junger Student direkt nach dem Abi nach Bamberg zu ziehen, hatte ich mich auf das gefreut, was so man sich vorgestellt hatte unter Studieleben. Und es war auch einigermaßen ausgelassen, bis dann, oder ich habe dann schon von Anfang an mitbekommen, dass hier was ansteht. Der Stadtrat hatte gerade auf Initiative von einem Bürgerverein sich damit beschäftigt, mit der Frage, ob man nicht eine Sperrzeit einführen möchte.
Schon echt richtig hart.
Ja, diese Entscheidung war schon mehr oder weniger gelaufen, als ich hergekommen bin. Also der Stadtrat hatte das schon entschieden und es sollte dann umgesetzt werden. Und ich habe dann sozusagen live miterlebt, so ein halbes Jahr ungefähr, wie das Ganze ohne Sperrzeit aussah und dann direkt, wie das mit Sperrzeit aussah.
Und von wann bis wann war denn diese Sperrstunde?
Das war unter der Woche ab 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens. Also auch so, dass man sich zwischendrin nicht irgendwo anders aufhalten kann und dann wieder zurückgehen könnte. Und am Wochenende ab 4 Uhr.
Du hast ja dann zusammen mit deinem Kommilitonen, Falco Tesch heißt er, die Auswirkungen der Sperrstunde auf Körperverletzungen in Bayern untersucht. Was habt ihr da rausgefunden?
Genau. Wir haben herausgefunden, dass sich die Sperrstunde in solchen Settings, in denen es ohnehin schon nicht so ein hohes Gewaltpotenzial vorher gab, tatsächlich effektiv auswirkt, also so wie es die Politik wünscht. Es führte zu einer Reduktion von Gewalttaten. Und in solchen Settings, in denen es schon vorher viele Gewalttaten gab, hat die Sperrstunde aber zum gegenteiligen Effekt geführt und es ist sogar ein Anstieg zu beobachten.
Warum glaubst du, ist es so?
Also der Grund dafür ist, dass die Leute einfach alle gleichzeitig auf die Straße rausgelassen werden. Das ist halt auch so in Settings, in denen es schon vorher Probleme gibt. Das sind halt in der Regel irgendwelche Quartiere, in denen halt die Clubs auf engem Raum schon sind. Und wenn dann um 2 Uhr alle gleichzeitig wie so ein Schwall auf die Straße ausgespuckt werden, stehen die dann da rum, sind frustriert, weil sie nicht weiter trinken können, fragen nur rum, ob es irgendwo noch eine After-Hour gibt, sind dann vielleicht auch frustriert, wenn sie nicht dort eingeladen werden. Und ja, das ist dann der Grund, die stehen alle zusammen auf der Straße zum gleichen Zeitpunkt, sind sauer und dann wird es laut, dann wird es gewalttätig. Und so ist genau das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich der Zweck von der Sperrstunde war.
Eure Untersuchung ist ja jetzt nicht vergleichbar oder übertragbar auf die Berliner Sperrstunde jetzt und die Covid-19-Ausbreitung. Aber du bist ja irgendwie schon ein Sperrstunden-Auskenner. Was ist so dein Impuls zu der Maßnahme, die jetzt hier wieder kommen soll?
Also es ist halt ein Instrument, das wirklich sehr radikal ist. Also es ist wirklich ein Instrument, das man eigentlich nimmt, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Das ist auch ein Instrument, wo sich die Politikerinnen und Politiker eigentlich schwer tun, das einzuführen. Es kommt natürlich gut an bei Anwohnerinnen und Anwohnern, aber es kommt halt total schlecht an bei Gastronominnen und Gastronomen, bei der Tourismusbranche und überhaupt der jüngeren Generation, sage ich mal, die halt gerne mal feiern wollen.
Den Party People.
Genau, und eben auch, nicht nur unbedingt Party People klingt irgendwie so nach hemmungslosen, ausufernden Partygästen oder so, aber es wirkt sich halt aus auf die komplette Kulturszene. Also das merkt man jetzt auch in der Covid-Krise, die Kulturschaffenden ächzen aus dem letzten Loch und kämpfen ums Überleben. Und so eine Maßnahme führt natürlich dazu, dass das Ganze noch verstärkt wird. Deswegen haben sich sicherlich die Berliner Politikerinnen und Politiker auch nicht leicht getan, diese Entscheidung zu treffen. Und mich hat es wirklich überrascht. Also man kennt ja Berlin so als sehr liberale, gerade gesellschaftlich liberales politisches Umfeld. Und dass dann dort eben diese sehr radikale Maßnahme getroffen wird, schon ab 23 Uhr, das ist wirklich außergewöhnlich und zeugt schon davon, dass sie ein Zeichen setzen wollen und dass sie irgendwie nicht mehr sich anders zu helfen wissen.
Das sagt Politikwissenschaftler Lukas Hohndorf. Danke, Lukas. Und tschüss.
Ja, tschüss, vielen Dank.
Wir hatten uns ja eigentlich schon dran gewöhnt, an dieses eingeschränkte Feiern und den etwas anderen Barbesuch. Aber jetzt wird's nochmal anders. Ab 23 Uhr ist alles zu. Darüber haben wir heute gesprochen, mit Menschen aus Berlin vor allem. Ich glaube, wir schaffen das. Auch wenn's bitter ist. Meine Oma. Die hat nächstes Wochenende Geburtstag. Sie wird 100 Jahre alt. Und natürlich fällt diese Party jetzt ins Wasser. Da lebst du 100 Jahre. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, alles geschafft. Und dann kommt noch mal so eine fette, weltweite Pandemie. Danke, Corona. Also, ihr Lieben, passt auf euch auf und natürlich auf eure Liebsten. Mein Name ist Charlene Rogall und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.